Das Freelove-Team heißt Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast mit dem heutigen Thema Freundinnenschaften. Freelove steht für Freiraum, für inklusive Lehre, Forschung und Transfer. Sie hören heute die Bildungs- und InklusionsreferentInnen Olaf, Ulrike, Isa, Steffen, Beate und Sebastian
sowie wissenschaftliche MitarbeiterInnen aus dem Freelove-Team.
Im Rahmen der vorlesungsfreien Zeit setzte sich das Freelove-Team 3 Wochen intensiv mit dem Thema Freundinnenschaften aus unterschiedlichen Perspektiven auseinander.
Also in der ersten Woche haben wir Interviews über das Thema Freundschaft geführt. Entweder haben wir das gemacht mit Freunden, mit Familie, mit Partnern. Dann haben wir das aufgenommen und manche haben das aufgeschrieben. In der zweiten Woche, am Montag, haben wir gemeinsam gesetzt und es aufgewertet, wie es für uns war, was war wichtig. Wie haben wir das gefunden? War das cool für uns? War das schlecht? War das leicht, schwer? Und nach der Auswertung haben wir weitergemacht mit das Thema Arbeiten auf Augenhöhe. Und da haben wir geguckt, was von den Sachen, die wir schön darüber gearbeitet haben, von Thema Freundinnenschaft, da haben wir ganz viele Beispiele genommen, die wir auch im Arbeiten auf Augenhöhe brauchen. Jetzt sind wir bei der letzten Woche und wie ihr hört, wir werten die 3 Wochen aus.
Doch springen wir zunächst noch einmal zurück in Woche 1. Dabei näherte sich das Freelove-Team dem Thema in Form von Gruppendiskussionen und geführten Interviews an. Was macht Freundinnenschaft für die Bildungs- und InklusionsreferentInnen aus?
Freundschaft bedeutet für mich,
dass man so sein kann, wie man ist. Zusammenhalt, dass man ehrlich ist, dass man Spaß haben kann und dass man Leute haben kann, auf die man sich zu jeder Zeit verlassen kann.
Die Freunde sind wie die Blumensträuße. Sie treffen sich, sie sammeln sich in einen Raum und sie sind verschiedentlich angezogen. Und die Blumen setzen sich in einen Strauß und die sind bunt, wie die Freunde, aber mit ihrer Farbe, nicht mit ihrem Anzug. Unterschiedlich sind sie bunt. Rot, gelb, pink.
Freundschaft ist für mich sehr wichtig, dass man, was ich schon vorhin auch gesagt habe, in einen Augenhöhe zu einem guten Nenner zu kommen, zum Beispiel. Auch wenn man es mal nicht gut geht oder schlechten geht, dass man jeden Tag auch mal sagen kann, ein Telefon anrufen kann, die Person auch zuzuhört. Oder auch eine Augenhöhe, was ich damit meine, dass sie im gleichen Nenner zu kommen.
Meines Erachtens verbindet Freundschaft aus all dem, was ihr schon auch gesagt habt, einmal auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Als zweites, dass man miteinander gut auskommt. Und als drittes, als Freundschaft kann auch eine Partnerschaft entstehen.
Also ich glaube, was ich vorhin ganz spannend fand, als ihr über die Bilder gesprochen habt, das hast du, glaube ich, vorhin gesagt, so dieser Punkt, dass man auch in der Freundschaft Zeit für sich einnehmen kann und dass es einem dann niemand übel nimmt, wenn man sich jetzt vielleicht mal nicht jeden Tag gemeldet hat. Also ich glaube, das ist was ich auch ganz wichtig finde. Und generell dieser Punkt auch zu sagen, zumindest ist das bei mir und meinen Freundinnen so, dass ich da nicht das Gefühl habe, dass ich mich irgendwie verstellen müsste, sondern dass ich mit all meinen Ecken und Kanten da irgendwie sein kann, wer ich bin und wie ich bin. Und klar weiß man auch, dass man vielleicht voneinander nicht immer alles cool findet. Und das ist aber vielleicht auch ein Punkt, man unterstützt sich, aber für mich gehört da auch dazu, sich mal zu sagen, so hey, das ist vielleicht gerade doch nicht so cool oder ich sehe das einfach anders. Und man ist danach trotzdem immer noch befreundet, weil so eine ehrliche Meinung von Freundinnen kann ja auch mal viel wert sein, gerade wenn man vielleicht so sehr in seinem Tunnel ist und denkt, man macht jetzt gerade alles richtig oder ja, auch für Ratschläge einfach. Ich glaube, dafür sind Freundschaften auch sehr wichtig für mich. Gerade wenn man manchmal das Gefühl hat, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wenn man so viele Eindrücke hat, dass man sich dann darauf irgendwie verlassen kann, dass da ein guter Ratschlag kommt.
Ich wollte nur sagen, dass auch man sagt, auch die Freundschaft ist auch mal wertvoll, finde ich, wenn man sagt, jetzt wenn es dir nicht gut geht, wenn du dich mal zurückziehst, dass sie nicht sagen, dir auf den Nerv geht, ach, was hast du und warum meldest du dich nicht, dass die da auch verständnisvoll haben und das sind, und sagen, okay, melde dich, wenn du was brauchst oder irgendwas anderes.
Ich finde, also genauso wie vielleicht sich manchmal sogar vielleicht Familienmitglieder fast wie eine Freundschaft anfühlen kann, können sich aber auch manchmal Freundschaften wie Familie anfühlen. Also auch, es gibt ja diesen Begriff Wahlfamilie. Und da würde ich schon sagen, dass in meinem Freundeskreis auch Personen sind, wo ich denke, okay, das fühlt sich auch familiär irgendwie an. Sogar manchmal, dass Freundschaft sogar mehr bedeuten kann als so das genetische Familie an sich.
Das Freundschaft kann man sich raussuchen, Familie nicht.
Also den Gedanken hatte ich auch, als du das vorhin von deiner Schwester erzählt hast, hat mich das auch an meine Freundinnen und mich erinnert, dann eher so, wie Marlin es erklärt hat. Wir kennen uns einfach richtig lange. Ich glaube jetzt schon, jetzt muss ich kurz rechnen, ja über 10 Jahre auf jeden Fall. Und wir sind ja irgendwie miteinander erwachsen geworden und groß geworden und kennen uns in so vielen Lebenslagen, dass es manchmal darüber hinaus sich wirklich auch anfühlt, als würde man Familie sein. Man kennt die Familie der Freunde ja auch voll gut dann nach der Zeit. Und eine Freundin von uns, wenn die nach ihrer Familie gefragt wird, dann erzählt sie auch immer von uns. Ich habe meine Familie und meine Freundinnen. Das ist auch meine zweite Familie sozusagen. Das finde ich, also es hat mich daran erinnert. Genau, fand ich auch sehr schön irgendwie.
Ich habe auch irgendwie so drüber nachgedacht, dass man vielleicht so als Jugendliche oder als Kind immer mal so gesagt hat, das ist meine beste Freundin. Vielleicht sagen das einige auch noch. Also das ist meine beste Freundin und die verbringe ich am meisten Zeit. Und ich habe irgendwie so im Laufe der Jahre darüber nachgedacht, wie ist denn das eigentlich? Was mache ich denn dann mit den Freundinnen, zu denen ich halt nicht sage, das ist meine beste Freundin? Was sind die denn für mich? Sind das denn zweitbeste Freundinnen? Sind das drittbeste Freundinnen? Dann habe ich so für mich gemerkt, dass Freundinnenschaften für mich nicht bedeutet, es gibt die eine beste Freundin und die steht ganz oben und der Rest sammelt sich quasi unten drunter in Anführungsstrichen, sondern dass man unterschiedliche Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen haben und die können unterschiedliche Farben haben, also die bedeuten auch einfach was anderes. Und die eine Verbindung, die ist vielleicht grün und die andere ist vielleicht gelb oder lila. Und dann gibt es Freundinnen, mit denen hat man halt gemeinsame Interessen, mit denen geht man vielleicht zusammen in Urlaub. Dann gibt es Freundinnen, die sind eher dann dafür da, irgendwie so seelsorgend zu sein. Menschen, die einen halt schon das ganze Leben über begleiten, so wie du das gerade gemeint hast, ne? Freundinnenschaften, die Familie bedeuten. Es gibt Freundinnenschaften, die sind ein bisschen weiter weg und mit denen hat man aber unglaublich viel Spaß oder die kommen halt mal im Jahr vorbei und dann sieht man sich einmal und hat eine total tolle Zeit und setzt beim nächsten Jahr da wieder an. Und alles sind irgendwie so Freundinnenschaften, die ganz viel für einen bedeuten können. Und das bedeutet nicht, dass man mit allen die gleiche Zeit verbringen muss. Genau. Und dennoch sind sie vielleicht gleich wichtig oder gleich wertig für einzelne Personen.
Freund ist für mich, während ich Schwierigkeiten habe, ist mir wichtig, dass der Freund mich verstehen soll und es respektiert, was ich tue, weil mir geht's nicht so doll.
Ich finde es manchmal auch ganz wertvoll, wenn FreundInnen einfach nur da sind und jetzt einfach nur zuhören. Und so dieses aufmerksame Zuhören anstelle einen mit Ratschlägen und ich würde das ja so und so machen, warum machst du das nicht so und so, sondern die wie viel Kraft einfach im Dasein, im Präsentsein und vielleicht auch mitschwingen ist mit der Emotion, die vielleicht auch gerade im Raum ist, mit dem Gefühl, was da ist.
Genau, ich glaube, mir ist noch so eingefallen, dass Freundinnenschaften ja nicht nur zwischen Menschen oder zwischen ein oder zwei Personen ist, sondern vielleicht auch ganz, ganz viele Menschen betrifft, die in Freundinnenschaften sind, auch so Freundinnenschaftsnetze. Und ich glaube, ihr hattet vorhin diese Karte, wo sich so ganz viele Personen umarmt haben und so verklüngelt haben. Genau, und Freundinnenschaften kann ja auch zwischen mehreren Personen sein, kann aber auch einfach nur mit einem selber sein. Also man könnte auch sagen, dass man selber mit sich in einer freundschaftlichen Beziehung ist oder es vielleicht auch sein sollte oder könnte oder vielleicht ist das auch eins der Ziele, die man sich so im Leben setzen kann, mit sich selber quasi in der Freundinnenschaft zusammen zu sein und sich gut zu finden. Genau, aber auch so in Freundinnenschaft mit anderen Lebewesen, das hatten wir vorhin auch so mit Tieren, die quasi noch mit dazugehören. Das können ja auch freundinnenschaftliche PartnerInnen sein. Genau.
lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I
Die besondere Kraft, die von Freundinnenschaften ausgehen kann, zeigt uns Bill Withers mit seinem Song Lean on Me. Doch welche Perspektive nehmen Interviewteilnehmende auf das Thema Freundinnenschaften ein? Insbesondere, welche Herausforderungen sehen sie in Freundinnenschaften?
Also das sind schon räumliche Trennungen. Also viele Freundschaften, die in der Schule begonnen haben, da sind ja Freundinnen auch weggezogen, in andere Städte gezogen, die weiter weg sind. Und das ist dann schon schwieriger, diese Freundschaften zu pflegen. Ich glaube, das Pflegen von Freundschaften ist sowieso was ganz Wichtiges, wo man sich drum kümmern muss, was nicht von alleine passiert. Und das im Auge zu haben, so im Alltag, ne, bei aller Arbeitsbelastung oder auch familiären Dingen, die so viel Raum auch einnehmen, dass man Freundschaften pflegt, auch wenn eben die Freunde weiter weg wohnen oder ja, vielleicht auch wenig Zeit haben, trotzdem sich immer wieder darum zu kümmern.
Herausforderungen in Freundschaften sind, dass man dem anderen oder den anderen, je nachdem, es kann ja auch einfach eine größere Gruppe sein, ein gewisses Maß an Toleranz entgegenbringen kann, dass man die Menschen so nimmt, wie sie sind, mit denen man befreundet ist, dass man nicht versucht, ihnen seinen Willen aufzuzwingen und im Idealfall, dass man es schafft, seine Freunde immer gut in Anführungsstrichen abzuholen, wenn es ihnen gut geht, wenn es ihnen nicht so gut geht. Und dass man seinen Freunden auch nicht übel nimmt, wenn sie sich längere Zeit nicht gemeldet haben, weil es vielleicht Gründe dafür gibt, weil sie sich vielleicht nicht melden konnten. Also dass man immer versucht, zwei Seiten zu sehen und nicht nur seine Seite der Medaille. Also, dass man sich sozusagen im besten Fall immer in den anderen reinversetzen kann, ja.
Also Zeit für die Freundschaft ist oftmals ein Thema, also Zeit für die Beziehungspflege. Und wenn sich dann irgendwie auch die, sagen wir mal, Leben jetzt unterschiedlich entwickeln, vielleicht das Beispiel wäre jetzt irgendwie, irgendjemand hat sich von einer Beziehungsperson getrennt, und hat plötzlich wieder ganz viel Zeit und ist sehr bedürftig in der Freundschaft oder braucht irgendwie mehr, will der Freundschaft wieder mehr Zeitraum, mehr Raum beimessen. Ich in dem Fall bin gerade schwer beschäftigt mit XY, habe überhaupt keine Zeit. Also so Erwartungen, was man jetzt miteinander teilt und wie viel und sowas, das ändert sich ja auch im Laufe so einer Freundschaft. Und das können so Konfliktthemen sein, ja.
Was ich auf jeden Fall immer sehe, dass ein großes, also wenn wir jetzt von Problemen innerhalb von Freundschaften reden, dann ist, glaube ich, immer noch Kommunikation ein großes Thema. Also wie spreche ich bestimmte Dinge an, wie kommuniziere ich über eigene Laster, die ich im Moment mit mir rumtrage und wie mache ich das transparent für andere.
Und ich glaube, das macht dann letztendlich eben auch eine Freundschaft aus, wenn man einfach wirklich weiß, man kann ehrlich sein, auch wenn das vielleicht jetzt gerade nicht so schön ist, mal ehrlich zu sein, aber wenn man in einer Freundschaft das eben nicht kann, dann glaube ich, ist das zum Beispiel dann keine gute Freundschaft. Genau, ja.
Es gibt, glaube ich, viele Herausforderungen, aber in einer richtig intensiven Freundschaft sind das, glaube ich, keine problematischen Herausforderungen, weil jede Krise, die man irgendwie gemeinsam durchlebt, die auch wieder dazu beiträgt, dass die Freundschaft sich verfestigt. Herausforderungen können so Dinge wie Meinungsverschiedenheiten sein, können auch Distanz und die Notwendigkeit, Kontakt aufrechtzuerhalten, auf jeden Fall sein. Also ne, räumlich getrennt voneinander sein bedeutet auch, dass man mehr Energie und Zeit investieren muss, um die Freundschaft zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Das kann durchaus eine Herausforderung sein. Aber ich glaube generell, dass eine gute Freundschaft durch wenig Herausforderungen geprägt ist, oder würde es vielleicht nicht so nennen, weil es eher so ein Flow-Zustand ist, würde ich sagen.
Man hat eine Erwartungshaltung an eine Freundschaft, ist auch wichtig. Also man möchte ja auch, dass der Freund gegenüber einem ernst nimmt. Aber man muss halt auch sehen, dass manchmal, vielleicht hat man manchmal eine zu hohe Erwartungshaltung, die muss man ein bisschen runternehmen, weil der andere das nicht so empfindet. Und vielleicht entwickelt sich auch so eine Erwartungshaltung, also so eine wieder, wenn man denkt, okay, es ist irgendwie weniger geworden, vielleicht hat der andere Probleme und dann kommt es irgendwann nach einer Zeit wieder und man versteht sich wieder besser oder man kommt sich wieder näher. Also man sollte da nicht gleich aufgeben, aber das gehört wahrscheinlich auch zum Freundschaftshalten dazu, wenn einem das wichtig ist.
Oftmals ist es ja auch so, dass man meldet sich bei jemandem und wenn derjenige beschlossen hat, dass er sich nicht zurückmeldet und er macht das einmal, okay, der macht das zweimal, aber wenn dann keine Rückmeldung kommt, dann hat man irgendwie auch keinen Bock mehr.
Wie schmerzvoll es sein kann, wenn Freundinnschaften auseinandergehen, zeigt uns Boy Sochi mit deren Song Permanent.
I'm mourning the loss of a friend. Ship's already sailed its summer horizon. Already knew it would end. I just didn't think it would feel so permanent. Tired and worn, and you can't take it. just didn't think it would feel so permanent.
Neben Herausforderungen wurden die Interviewteilnehmenden von den Bildungs- und InklusionsreferentInnen aber auch befragt, wie divers bzw. wie inklusiv sie ihre Freundinnenschaften einschätzen.
Deswegen divers, ja, in seinem Geschlecht, wie sagen wir, fast paritätisch. Na, so viel männlich wie weiblich gelesene Personen. Vielleicht mal mindestens viele Menschen aus, also ich gehe mit aus engerem Kontakt mit Leuten aus dem Nahen Osten, mehreren, Holland, England. Also so zumindest, wenn das irgendwie eine Diversitätsmarker ist. Ich glaube, die meisten kommen schon irgendwie so ein bisschen aus dem, haben schon sehr viele einen Hochschulabschluss, glaube ich, von meinen Freunden. Beeinträchtigungen damit reinzählen, spielt das so ein bisschen darauf ab, vielleicht auch. Gibt schon auch einige, also wie ja, weiß ich nicht so richtig.
Wie sieht deine Freundschaft inklusiv aus?
Wie inklusiv ich meine Freundschaft gestalte, meinst du?
Ja.
Also, ich würde sagen, dass mein Freundeskreis grundsätzlich sehr diesem Normalitätsbild entspricht, was wir so haben. Also, ich habe natürlich einige Freundinnen, die zum Beispiel auf emotional-sozialer Position ihre Zugangsschwierigkeiten manchmal haben, oder meine Freundin, mit der ich jetzt zusammen bin zum Beispiel, die hat Hörgeräte. Da ist es dann so, dass wir da natürlich drauf eingehen und da dann eben versuchen, Barrieren abzubauen. Aber ich würde schon sagen, dass der Freundeskreis, den ich jetzt grundsätzlich habe, sehr normativ geprägt ist.
Der ist nicht so divers tatsächlich. Ich habe vorwiegend Freundinnen, also weibliche Freunde, die auch zu einem, ja, also ne, die ich schon sehr lange habe, aber die ich auch später erst gefunden habe, mit denen ich verbunden bin, zum Beispiel über die Arbeit oder auch über den Sport, so Sportfreizeit, ne? Oder eben ganz meine alten Freundinnen, mit denen verbindet mich die Schulzeit. Also das ist schon, ja, so ziemlich wenig divers, würde ich jetzt sagen, ne? Sehr.
Glaubst du, dass deine Freundschaften inklusiv sind? Ja, total. So. Also wie, ja, irgendwie ja schon. Ich frage mich gerade, wie so eine exklusive Freundschaft aussieht. So, weil.
Ich glaube, wenn Freundschaften exklusiv sind, dann sind es keine Freundschaften.
Dann sind es eigentlich keine Freundschaften. Aber was ist jetzt dann eine inklusive Freundschaft? Weil. Also ich bin ja mit so viel, also ich, meine Freundinnen sind alle unterschiedlich. Ich habe da jetzt nicht, dass ich irgendwie Leute ausschließe, weil, warum auch immer. Also so, ich bin mit den Menschen befreundet, mit denen ich mich gut verstehe und die mich zum Lachen bringen und so. Und dann ist das halt das, was zählt. Aber ich tue ja von vornherein jetzt nicht unterscheiden. Also seid ihr dann quasi, also entweder man matcht halt mit der Person und versteht sich halt gut oder halt nicht.
Was für eine spannende Frage aus den Interviews. Sind nicht alle Freundinnenschaften in einer Form inklusiv? Mit dem Begriff inklusive Freundinnenschaften hat sich auch Olaf näher auseinandergesetzt und kommt zu folgendem Schluss.
Und zwar, gibt es überhaupt eine Definition für inklusive Freundschaften? Ich denke mal nicht. Und bei mir ist es eben so, Freundschaften darf man sich auch nicht erkaufen. Freundschaften sind etwas sehr Wertvolles und für mich bedeutet eigentlich Freundschaften im Allgemeinen, dass man miteinander kommuniziert, auch wenn dabei Fehler entstehen. Und über diese Fehler kann man auch diskutieren. Also insofern gibt es für mich keine inklusiven Freundschaften, sondern Man verallgemeinert das Ganze.
Also gute Freundschaften, das sind dann automatisch inklusive. Mhm.
So würde ich das eigentlich jetzt mal insofern sehen.
Ja, für mich sind Freundschaften inklusiv, wenn alle ein bisschen auf dem Schirm haben, mit was für Grundvoraussetzungen man reingeht. Also zum Beispiel, was sind Privilegien, was sind Diskriminierungen, wenn man das ein bisschen auf dem Schirm hat und mitdenkt. Zum Beispiel, dass für bestimmte Menschengruppen bestimmte Themen schwierig sind. Oder dass manche Dinge, die ich ganz normal machen kann, andere nicht ganz normal machen können. Und dass man sowas einfach mitdenkt bei der Planung, beim Erzählen.
Dass man Freunde halt eben, also Freunde ganz gefühlt mit dem Herzen findet.
Zum Thema inklusive Freundinnenschaften und Partnerinnenschaften. Und da war die Herzenssache Leipzig hier bei uns. Willst du dazu vielleicht was erzählen?
Die machen ihre Arbeit gut. Und ich finde auch, dass die das so Potenzial haben. Potenzial haben, sich öffentlich zu machen. Nicht nur die machen sich öffentlich, auch wir. Also sprich, für die Demokratie. Deswegen sage ich auch, Demokratie braucht Inklusion.
Genau, zum Thema Herzenssache. Sebastian hat ja jetzt gesagt, was er für ein Potenzial bei der Herzenssache sieht. Kann sich jemand von euch vorstellen, nochmal kurz zu sagen, was die Herzenssache ist, was die machen, was wir hier gestern gemacht haben?
Herzenssache ist eine Dating-Plattform oder eine Dating-Plattform für Menschen mit einer Behinderung. Und diese Plattform bietet Menschen einen Schonraum bzw. einen geschützten Raum, wo sie eben für Partnerschaften und Freundschaften Leute finden können.
Also wie Stefan gesagt hat, das stimmt. Und was ich dazu noch sagen möchte, dass man sich anmelden soll. Man kann nicht so einfach reingehen, sondern man soll sich erstmal anmelden, mit den Leuten reden. Und das hilft auch die Menschen mit Behinderung, dass sie Freunde finden. Da haben sie mehr Freiheit als eine Werkstatt zum Beispiel. Und daran kann man sich beteiligen und man kann Freunde und Partnern suchen. Aber man darf mit sie nicht so einfach reden, sondern man muss eine Zurückmeldung an den Herzenssache. Und dann fragen sie den Person, ob es okay ist, wenn jemand mit dir reden möchte. Und es gibt unterschiedliche Menschen. Sie suchen entweder nach Freunde, Partnern, nach Beziehungen. Sie brauchen jemanden, der mit sie wandert. Also sie suchen über bestimmte Leute. Und wie ich gestern gehört habe, daran beteiligt sich Männer mehr als Frauen. Und bis jetzt gibt es nur 800 Menschen, die sich daran beteiligen. Und das finde ich auch gut, dass man Freunde finden kann. Ist gute Idee und gute Hilfe von Herzenssache.
Einer der Themenschwerpunkte gestern war ja auch, ist die Herzenssache inklusiv, sieht es nicht? Und was ist eigentlich das Inklusive daran? Und genau, was klar ist, das habt ihr ja auch schon gesagt, dass das quasi eine Plattform ist für Menschen mit sogenannten Behinderungen. Und wenn man jetzt aber quasi sich nochmal anschauen würde, was Olaf gesagt hat mit dem Brückenbauen und dass es halt, um inklusive Räume zu haben oder inklusive Freundinnenschaften gut führen zu können, dass es dafür Brücken, sogenannte BrückenbauerInnen, die so vielleicht so Zugänglichkeiten schaffen und Räume aufmachen, dann könnte man ja vielleicht sagen, dass die Herzenssache aktuell vielleicht so ein Schritt ist, um Zugänglichkeit zu schaffen und Räume aufzumachen.
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Thema Freundinnenschaften und auch dem Schaffen von inklusiven Räumen nehmen nun Ulrike, ihre Assistenzperson, Olaf, Steffen und Helene nochmal ganz konkret Bezug auf die Rolle von Assistenz in Freundinnenschaften.
Ich habe eigentlich überwiegend Freunde mit Behinderung. Zu bestimmten Assistenten habe ich auch ein kleines freundschaftliches Verhältnis entwickelt, aber trotzdem noch so, dass ich mich als Arbeitgeber gut abgrenzen kann und sie als Arbeitnehmer auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Das bedeutet, ich habe Assistenten, denen ich mich jederzeit anvertrauen kann. Und ich würde mir vielleicht auch eine Träne wegdrücken, wenn sie aufhören, weil das einfach zeigt, dass ich kein Stein bin. Aber ich würde darüber hinwegkommen. Und ja, das ist das, was ich dazu sagen kann.
Was braucht es, damit Assistenz gut funktioniert? Also Nähe möglich ist, aber die Rollen klar bleiben und die Macht nicht kippt.
Also ich glaube, dass man ganz, ganz viel ehrlich sein muss miteinander und ganz viel ehrlich kommunizieren muss. Und ja, das ist halt, also in Bezug auf die Herausforderungen natürlich schon oft schwierig ist, dass man sich trotzdem immer noch im Klaren ist, dass man irgendwie eine, ja, auch eine Arbeitsbeziehung zueinander hat und nicht nur zusammen auf freundschaftlicher Ebene irgendwie ist und dass man halt dann immer wieder, sag ich mal, da jeder für sich auch klar so vielleicht auch Grenzen ziehen muss und so, und dass es auch nur so funktioniert, dass man quasi parallel eine Freundschaft zueinander pflegen kann, aber auch irgendwie eine professionelle Distanz dann irgendwie bewahrt, letztendlich, indem man da irgendwie einfach, genau, gut miteinander kommuniziert.
Es wäre auch spannend, das Spannungsfeld, also dieses diese Abhängigkeit voneinander, was ich glaube in den Trail auch vorkommt, gerade wenn dann auch Gefühle ins Spiel kommen.
Das ist der Wahnsinn.
So Nähe, Distanz.
Mhm. Weil das ja so, du bist so im super intim und im Alltag dabei und gleichzeitig ist es ein Job und ich glaube, das ist wirklich schwer, sowieso schon auszuhalten und dann mit Gefühlen, das ist, glaube ich, wirklich krass auch. Ja, und ich finde es auch immer spannend, wie so Haltungen auch Leute so sind von Assistenzgebern, also das, also es gibt ja auch Menschen, die so sind, ja, also die Assistenz ist nur meine Hände und Füße und mehr quasi nicht.
Trotzdem ist sie ihn auch wegnehmen.
Und Mensch, der auch der vielleicht irgendwann nicht mehr kann oder manches nicht will. Und ich finde es aber auch total fair, dass man einfach nur eine Assistenz will, ne? Die nicht mitredet oder mitnörgelt. Das ist echt eine schwierige Frage.
Wollt ihr das, was Ulrike dazu gesagt hat, auch noch sehen?
Oh ja, gerne.
Mit unserer Position. Vielleicht kann das jemand vorlesen noch.
Damit Assistenz gut funktioniert, braucht es klare Regeln, Kommunikation auf Augenhöhe und gegenseitigen Respekt. Die Assistenz hilft der Person mit Behinderung. Das ist ihr Job. Beide Seiten sollten ehrlich miteinander sprechen und ihre Grenzen sagen dürfen. Es ist wichtig, Nähe zuzulassen, aber auch Abstand zu wahren. Zum Bleistift. Freundlich sein, aber nicht zu privat werden.
Mhm.
Gefühle dürfen da sein, aber sie sollten die Arbeit nicht durcheinander bringen. Eigentlich das, was wir jetzt eigentlich auch schon gesagt haben.
Ja, beim letzten Satz frage ich mich, Gefühle dürfen da sein, aber sie sollten die Arbeit nicht durcheinander bringen. Geht es da um romantische Gefühle oder auch zum Beispiel, wenn man wütend ist? Darf man das dann nur adäquat äußern oder ist es dann auch okay, wenn man mal kurz streitet und dann...
Auch beides.
Ja, meinst du?
Ich bleibe auch beides. Okay. Aber da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, und gleichzeitig ist es, ja, finde ich schon auch ein krasser Vertrauensvorschuss, den Menschen, die Assistenzbedarf haben, den Leuten geben müssen, ja, ne? Also jemanden so in die Wohnung zu lassen und, also ich finde, das ist schon auch eigentlich eine krasse Lage, in die man sich begibt. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead in your miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. But you got a friend.
Während sich Freundinnenschaft häufig im kleineren Miteinander, in privaten, zwischenmenschlichen Beziehungen, sowie auch im Song You've Got a Friend in Me in der Version der Scary Pockets zeigt, zeigte sich aber auch teils in intimen, professionellen Kontexten wie der Assistenzarbeit. Der Freundinnschaft wird aber auch eine wesentliche gesellschaftliche Rolle zugewiesen.
Dazu hören Sie nochmal die InterviewpartnerInnen sprechen.
Ich glaube, dass Freundschaften bzw. enge soziale Beziehungen in der Gesellschaft eine extrem wichtige Rolle spielen. Es ist nachgewiesen, dass soziale Verbindungen wesentlich sind, um Gesundheit zu erhalten und hinsichtlich den Entwicklungen unserer Gesellschaft, dass vor allem psychische Erkrankungen auch immer mehr eine Rolle spielen und auch der Bedarf an sozialer Unterstützung immer wichtiger wird, glaube ich, dass Freundschaften notwendig sind, um ja ein gutes gesellschaftliches Sein, Zusammenleben und Teilhabemöglichkeiten überhaupt möglich zu machen. Und würde in den Raum stellen, dass Gesellschaft ohne Freundschaften nicht funktionieren würde.
Welche Rolle spielen Freundschaften denn so in der Gesellschaft? Also jetzt nicht auf deiner Ebene, sondern auf der nicht höheren Ebene.
Ist, glaube ich, unterschätzt. Ich habe letztens so einen von Didier Eribon und zwei anderen von seinen Kompagnons, so drei, ein Buch, französische Philosoph, Autor und Soziologen, haben ein Buch über Freundschaft geschrieben, über die Anfreundschaft auch. Das war mir ganz spannend, weil sie meinen, es gibt für Beziehungen, ja, also da gibt es irgendwie Langzeitbeziehungen, Fernbeziehungen, Affäre, Ehe, also es gibt da, wir haben allein schon da 20.000 Wörter für Liebesbeziehungen. Aber wenn es um Freundschaften geht, da es gibt beste Freunde, es gibt enge Freunde. Aber also wir haben allein schon so, das können ja ganz verschiedene Beziehungen sein, diese Freundschaften, die man mit verschiedenen Personen hat, die Art der Qualität dieser Beziehung. Also, aber wir haben allein schon ganz wenige Wörter eigentlich dafür, um dieses breite Spektrum irgendwie so ein bisschen zu fassen. Also ich glaube, es ist total unterschätzt, ja. Liebesbeziehungen und familiäre Beziehungen werden, denen wird, glaube ich, viel mehr Wichtigkeit beigemessen als Freundschaften.
Wir haben uns außerdem auch mit dem Thema unter anderem Freundschaftinnen und Partnerschaftinnen aus philosophischer Sicht angenähert. Mit den Philosophen Axel Honneth und Foucault, beziehungsweise auch Soziologen waren das. Genau.
Michel Foucault ist ein französischer Philosoph gewesen, der sich sehr stark mit Macht und Hierarchie auseinandergesetzt hat. In den Artikel hat Richard Sennert mit Foucault geschrieben, und Richard Sennert wollte sich eigentlich mit dem Thema Einsamkeit auseinandersetzen und hat während des Schreibens mit diesem Artikel eben gemerkt, da gibt es Übereinstimmungen mit Foucault zum Thema Macht und Sexualität. Richard Sennert ist ein deutscher Philosoph, glaube ich, der in verschiedenen Bereichen tätig ist. Die zwei haben ja, wie gerade gesagt, den Artikel Sexualität und Einsamkeit geschrieben, dass die Einsamkeit in drei Arten unterteilt werden. Einmal die aufgezwungene Einsamkeit, also durch Macht oder die Gesellschaft. Durch die rebellische Einsamkeit, das wären eben Künstler oder Außenseiter, zum Beispiel Menschen, denen es schwerfällt, mit Menschen in Kontakt zu treten und die so introvertiert sind, wenn ich es richtig ausspreche. Genau, und dann die innere Einsamkeit, also das Gefühl, anders zu sein als alle anderen Menschen. Das würde als Beispiel für ich bin mir jetzt unsicher, ob ich das benennen kann, für die Personengruppe vielleicht von Flinters zutreffen oder Homosexualität, dass das so eine ausgeschlossene Gesellschaft ist. Eigentlich ist die Verbindung zwischen Sexualität und Freundschaften damals so gewesen. Damals hat man, im Mittelalter zum Beispiel, hat man nicht aus Liebe geheiratet, sondern da hat man die Heirat immer mit einem höheren Ziel verbunden. Heute ist es anders. Heute ist eher die Ehe ungebunden und man tut einen viel mehr auch heiraten aus der Liebe wegen und nicht wegen aus einem bestimmten Zweck. Zum Beispiel, dass man sozial abgesichert ist. Ich rede jetzt hier von unserem europäischen Kulturkreis.
In Deutschland.
Genau.
Also man könnte halt sagen, es Freundschaften, Partnerschaften sind nicht kontrollierbar, weil sie sich nicht mehr auf ein Ziel, was von der Gesellschaft vorgegeben ist, konzentrieren, sondern weil es unterschiedliche Ziele gibt. Und somit quasi dieses Wie und in Beziehung mit jemandem in Verbindung gehen, so divers aufgestellt ist, dass es sich quasi einer quasi hierarchisierten Macht entzieht und ganz frei und anders gestaltbar wird und somit auch quasi eine politische Komponente haben kann, weil das halt nicht mehr kontrollierbar ist, weil queere Beziehungen entstehen können, weil nicht monogame Beziehungen entstehen können, weil es eine ganz andere Komplexität gibt, auf Freundschaft und Partnerschaft zu gucken.
Spannend ist auch noch, dass eben die aufgezwungene Einsamkeit ja durch Macht oder Gesellschaft eben definiert wird, kann man auch in eine Beziehung mit übertragen. In der Beziehung übt jeder Partner irgendwann mal Macht aus, weil er eben ein Bedürfnis eben äußert und eben der andere Partner dazu eingeladen wird, dieses Bedürfnis eben, sage ich jetzt mal, damit zu gestalten. Deswegen würde ich sagen, dass es in einer Partnerschaft eben immer ein Machtverhältnis gibt, was an sich nicht schlimm ist. Schlimm wird es erst, wenn das eben sehr stark wird und es nur einseitig wird.
Ich würde zustimmen, dass zum Beispiel keine Partnerschaft frei von Macht ist, weil zum Beispiel Hetero-Beziehungen hat der Mann in dieser Welt, in der wir leben, mehr Macht als die Frau automatisch zum Beispiel. Und diesen Machtungleichgewicht gehst du ja schon in die Beziehung. Das stimmt. Und wenn die dann innerhalb der Beziehung verstärkt wird oder sehr stark, dann gibt es natürlich noch viel andere Machtebene. Ne? Wer hat mehr Geld, mehr soziales Umfeld und so weiter. Und oder wer hat mehr die emotionale Kontrolle.
Genau, das ist...
Wer ist bedroht, also, ne, das gibt viele
Ebenen. Ja.
Ich würde auch sagen, bei physischer Überlegenheit und emotionaler Macht ist das total unabhängig vom Geschlecht, weil es gibt ja auch Frauen, die gewaltvoll werden und das egal, ob du überlegen bist, wenn du dann nicht gewaltvoll wirst, wirst du ja in dem Moment unterlegen. Ich meine jetzt gesellschaftliche Machtverhältnisse. Auch wenn eine weiße Person und eine nicht weiße Person zusammen sind, dann hat die Weiße immer mehr Privilegien und das wird sich auf jeden Fall in der Beziehung niederschlagen. Und das ist zum Beispiel so eine Macht, die man, glaube ich, auch nicht wegmachen kann in Beziehungen.
Ja, die kann man höchstens abschwächen, aber die ist noch so fest in unserer Sozialisierung verwurzelt.
Das muss ja überhaupt nicht durch den Menschen selber ausgetragen
werden. Nein, ja, aber man ist schon so sozialisiert worden, dass es eben noch so ist und dass eben die Strukturen sehr fest sind.
Oder allein dieses zwei kommen nach Hause und der eine hat einen Scheiß erlebt, einen sexistischen, rassistischen, wenn man das halt jeden Tag sieht oder erlebt der andere nicht und dann, weißt du, ist der eine schon dadurch quasi geschwächt oder also ja. Das muss gar nicht von dem Individuum kommen, würde ich sagen.
Und was hat Axel Horrett gesagt zum Thema Freundinnenschaft? Auf welchem Fundament wird denn für Axel Horrett Freundinnenschaft aufgebaut? Und wie stehen die drei, also Freundinnenschaft, Familie und Partnerinnenschaft, denn im Zusammenhang mit sozialer Freiheit?
Horrett definiert soziale Freiheit eben, dass man eben die Freundschaften, Liebesbeziehungen und die Familie eben heute mehr individuell sich aussuchen kann und dass das ein Grundpfeiler ist von sozialer Freiheit.
Und ist diese soziale Freiheit an bestimmte Werte und Vorstellungen gekoppelt? Also
er hat die Werte, das jetzt nochmal klar zu benennen, Verantwortung, Unterstützung, Anerkennung, Fürsorge, Mitgefühl und Vertrauen, gegenseitige Wahrnehmung definiert. Das sind so die Grundpfeiler, worauf er diese soziale Freiheit gründet. Dass Freundschaften beruhen heute auf gegenseitiges Vertrauen und sollen dabei helfen, bei Menschen ihre Persönlichkeit frei zu entfalten. Dabei bestimmen heute nicht mehr die Vorurteile von Freundschaften, sondern gemeinsame Interessen und Zuneigungen füreinander. Also kurz gesagt, Horrett sagt, diese vielen Gedanken sind eigentlich Grundpfeiler von Freundschaft, Liebes- und eben auch Familienbeziehungen.
Ich habe mich, ob du darauf hinaus wolltest, dass quasi diese Wahlfreiheit bedeutet, dass man sich so gegen Staat und Familie widersetzen kann, sich dem quasi entzieht.
Nach der traditionellen Idee der Familie eher. Weil was für mich Familie bedeutet, ist ja heutzutage eine individuelle Ansichtssache und unterscheidet sich ja auch von Familie zu Familie. Alleine die Werte, die in der Familie vermittelt werden, unterscheiden sich ja schon extrem.
Ja, stimmt. Also Wahlfamilie ist ja auch voll der Begriff, ne? Leute, die kein gutes Verhältnis haben mit den Eltern, die sich dann sagen, hey, meine Friends sind halt wie Familie. Und das ist schon, stimmt, hat schon sehr gewandelt.
Ja, also ich bekomme halt Freundschaften auch eine viel höhere Zuschreibung an Bedeutung. Und früher, also es gab ja auch so Hierarchien, die aufgestellt wurden durch diese Zweierverbindungen, die mit Ehe gegipfelt sind und mit Familiengründung, und dass das quasi das Ziel ist, was erreicht werden soll, oder die absolute, was ist die Absolution, die entsteht in einer Paarbeziehung und in Familie, und quasi auch diese Sinnstiftung durch Familie und Paarbeziehung, die jetzt ja auch umverteilt wird auf freundschaftliche Beziehungen und somit freundschaftliche Beziehungen eine viel größere Reichweite haben, Plattform haben und somit auch sich da diese Hierarchien halt im Endeffekt verschieben, und dass es gleichwertige Verantwortungsgemeinschaften in partnerschaftlichen Beziehungen gibt, die ähnlich strukturiert und aufgebaut sind und supportive wie Familienverbände.
Aber de facto benachteiligt werden. Man merkt schon, es gibt viele solche Modelle und die werden geläufiger, aber zum Beispiel werden die vom Staat nicht gleichwertig unterstützt.
Und dennoch bringt es ja ein gewisses Potenzial, um mit Dinge zu hinterfragen, rauszukitzeln und gegebenenfalls an Strukturen halt zu knabbern, die da sind. Also könnte zukünftig gesehen aufgrund dieser solidarischen Macht, die aus Freundschaften entstehen kann, in der Praxis, auch in der politischen Praxis, Veränderungen angehen, die hoffentlich diese quasi harten Säulen der Gesellschaft halt irgendwie, weiß ich nicht, zum Einsturz bringen, damit genau das halt quasi möglich ist in der Umstrukturierung.
Steffen, So und Helene gehen dabei hier nicht nur der Freundinnenschaft philosophisch nach, sondern stellen auch die zentrale Frage, was Freundinnenschaften politisch macht.
Wir haben uns in der Themenwoche mit einem Buch auseinandergesetzt, was von Freundinnenschaft als bürgerliche Praxis handelt. Und darin wird eine Art Dreiklang beschrieben, der Freundschaften politisch macht.
Die Kernidee dieses Dreiklang ist es, dass eben Freundschaften in der Verbindung von Poetik, Erotik und Ethik verbunden sind und somit auch eine nicht nur als privat gilt, sondern auch als politische Handlung verstanden werden kann. Es geht in diesem politischen Potenzial von Freundschaften geht es darum, dass man Räume schafft für Solidarität, Austausch und gemeinsame Handlungen. Beziehungsweise, dass Freundschaften schafft Raum für politische Mobilisierung, Widerstand, Transformation, Veränderung und Gemeinschaft. Freundinnenschaft kritisiert normative Muster, etwa Monogamie und traditionelle Beziehungsmodelle. Freundinnenschaft ist inklusiv, vielgestaltig und frei. In Freundinnenschaft können Vertrauen, Fürsorge und kollektive Verantwortung geübt werden, wie zum Beispiel in Krisensituationen, zum Beispiel Klima, Demokratie, Globalisierung, können über Freundinnenschaft dauerhaft widerstandsfähige Netzwerke gebildet werden. Bei diesen Themen denkt man gemeinsam in eine Richtung und dadurch kämpft man auch für diese Idee gemeinsam. So wie ein bisschen das Thema Allyship, also die verbündete Person für jemanden sein.
Und da sehe ich dann auch das Potenzial von Freundschaft als Vorschritt, dass man da eher so aus der Nähe, die man voneinander empfindet, dann vielleicht noch gemeinsame Interessen oder Kämpfe identifiziert und dann sich zusammentut, ohne dass das sowas krass gerahmtes ist. Und ich würde auch sagen, dass Allyship, also ich weiß es nicht, ich kann mir vorstellen, dass Allyship immer in Freundschaften als erstes entsteht. Weil Betroffene sagen, hey, guck mal, das so sieht es für mich aus. Und dann bildet das so ein Verständnis und so eine Unterstützung. Und dann können davon andere Allies lernen, die vielleicht keinen Kontakt haben zu den Personen oder zu einer gewissen Personengruppe. Also ich kann mir vorstellen, dass die dann so, also genau, ich würde mich jetzt auch als Ally für bestimmte Gruppen gerne bezeichnen. Ich glaube, ich weiß aber, ob ich das selber so bezeichnen kann. und lerne aber von den Sachen, die andere mir erzählen, entweder weil sie es direkt erleben oder weil ich sagen, hey, Leute, die ich kenne, die Person, die wünschen sich dann das. Also ich habe das Gefühl, es ist immer gut, durch diesen persönlichen Kontakt zu bestimmten Gruppen erlernt sich dieses Allyship sein Konzept.
Mir ist was eingefallen zum Thema Solidarität und Freundschaftsnetzwerke und deren politisches Potenzial. Genau, es war Mareike Fallwickel, ich glaube letztes Jahr, ein neues Buch rausgebracht und alles so still. Und in diesem Buch geht es auf jeden Fall um ein Solidaritätsnetzwerk, um einen politischen Blick auf Freundschaften und deren Wirkung und auch deren Dekonstruktion von Gesellschaftssystemen durch Niederlegen und Streiken von vor allem Care-Arbeit. Also es geht um weiblich gewesene Personen, die aufhören, dem nachzugehen, was ihnen als Rolle und auch im Arbeitssystem auferlegt wurde. Und in dem Buch werden dann vor allem die Auswirkungen dessen betrachtet und was das für ein Riesenaufstand ist und für eine Revolution. Genau. Und es gibt auch einen Film, der heißt Ein Tag ohne Frauen, der ist, glaube ich, auch jetzt als Doku rausgekommen, wo es sich auf einen Tag in 1975 bezieht, in der die Arbeit niedergelegt wurde und 90% der isländischen Frauen gesagt haben, ich arbeite nicht. Und nicht nur ich arbeite nicht, sondern ich übernehme auch keine Care-Arbeit mehr, weder für Kinder noch für den Haushalt noch für die Beziehungsperson, die verheiratete Person. Genau. Und damit quasi auch ihren Auswirkungen und deren Macht, die davon ausgeht, beschrieben und gezeigt. Ja. Willst du wissen?
90%.
Das ist das Practice-Ding, ja. Ja, voll. Und ich glaube, das sind so ganz gute Beispiele dafür, wie aus Allyship und Solidarität eine Bewegung werden kann und eine sehr machtvolle Bewegung, die nicht nur Gesellschaftssysteme hinterfragt, sondern tatsächlich auch anbröseln kann oder zu einem Zusammenhang.
Das entsteht ja auch dadurch, dass man. Also ich würde sagen, bevor ich mich jetzt als Feministin verstanden habe, dann sind ja bestimmte Themen auch so kategorisiert, ne? Schlechte Erfahrungen oder Unsicherheiten oder was auch immer. Und dann ist der erste Raum, wo man sich vielleicht traut, Sachen zu teilen, finde ich, in Freundschaften. Und dann merkt man, oha, es geht ja gar nicht nur mir so, sondern irgendwie, und dann weitert sich der Raum, dann redet man vielleicht mal mit mehr Leuten drüber, ne? So Freundinnenkreis oder so. Dann merkt man, aha, irgendwie macht eine Personengruppe irgendwie sehr, sehr ähnliche Erfahrungen. Und dann gibt es Leute, die die Erfahrung nicht machen, die weiß sind, die sind also oh krass, war mir nicht bewusst, wie auch. Und dann, also auf der freundschaftlichen Ebene passiert, finde ich, auch oft dieser erste Austausch. Ne? Auch wenn wir jetzt ein totalitäres Regime hätten, dann würde, glaube ich, in Freundschaften immer noch dieses auch Politische passieren können. Und dann,
das ist eigentlich die kleinste Ebene.
Genau, und dann verbreitet sich das.
Wo das dann immer größer wächst, weil so kundet man ja eigentlich Netzwerke. Zuerst tauscht man sich mit Freundschaften aus und geht zu Veranstaltungen mit anderen Leuten und somit wird ja der Freundeskreis größer und das Netzwerk wird ja auch eigentlich größer. Eigentlich.
Also ich nutze ja gerade gerne diese Pilzmetaphern, wenn man sich das quasi anschauen würde, dass Netzwerke, wie Pilznetzwerke funktionieren und sich irgendwann das ganze Myzel verbreitet und man aber von einem Punkt ausgeht, der quasi nicht auf dem Radar erscheint, beziehungsweise der quasi nicht als, ich setze in Anführungsstrichen, gefährlich oder als machtvoll oder als enthierarchisierend gesehen wird, dann hat es halt eine unglaubliche Wirkung, die erstmal nur im Verborgenen läuft, bis sie halt quasi schon so ausgewachsen ist, dass sie nicht mehr schwach war.
Eigentlich so wie Proteste, das fängt in klein an und dann wird es größer und dann wird es auch sichtbarer.
Ja.
Mhm.
Genau, und dann ist halt die Frage, sieht man am Ende nur die Frucht? Oder sieht man halt dieses ganze Netzwerk?
Ja.
Na, bei den Freundschaften ist ja so auch erstmal kein Netz, noch nicht. Das heißt, diese kleinste Zelle, die Freundschaft, kann quasi immer wieder so Keimzelle werden.
Ja.
Aber das Strafschluss ist ein Pilz.
So eine kleine Zusammenfassung von politischen Gedanken zum Freundschaften, zum Thema Freundschaften. Zum Beispiel nicht kontrollierbar, das heißt Freundschaft, wenn man nicht plant oder von oben bestimmt, sie entsteht von selbst, freiwillig und ohne Regeln. Nähe ist politisch, weil Menschen sich vertrauen, füreinander da sind und sich nachfühlen, ist das nicht nur privat, sondern auch politisch. Politische Kraft in Freundschaften steckt Stärke. Sie können Menschen verbinden, gemeinsam handeln lassen und Widerstand möglich machen. Freundschaft zeigt Zeiten, Beziehungen müssen nicht so sein wie in Film oder in der Familie. Es gibt viele Wege, verbunden zu sein. Ich hatte noch ein paar Gedanken, die nicht kontrollierbar. Also das würde ich jetzt nicht so ganz zustimmen, weil eben die Gesellschaft doch schon einen gewissen passiven Einfluss auf die Freundschaften haben. Einfach aus dem Grund, wie man eben erzogen wird, so tut man auch ein Stück weit eine Freundschaft führen. Gut, man kann das auch ändern, aber das muss man dann bewusst sich dafür entscheiden. Und daraus entsteht ja dann wieder eine neue freundschaftliche Beziehung, die man ja nach seinen eigenen Vorstellungen macht. Aber vorher hat man ja die Vorstellung, die eigentlich die Eltern hatten, einfach übernommen, immer noch was Neues entwickelt. Genau.
Ja, oder auch wenn man es halt nicht kontrollierbar, ne? Wenn man dann aber zum Beispiel in der Freundschaft ist, wo man kriminelle Dinge tut, dann ist das erstmal nicht kontrollierbar, was man sich in Kämmerchen ausdenkt, wenn man sich denkt, wir brechen da jetzt ein, aber am Ende reglementiert die Gesellschaft durch Sanktionen natürlich trotzdem. Und das kann das Verhalten anpassen oder verschlimmern.
Auch nicht.
Kannst auch verschlimmern, ne?
Ja, vier Arten von Freundschaften. Es gibt nicht nur eine richtige Art von Freundschaften. Freundschaften sind unterschiedlich. Das macht sie besonders und offen für alle. Widerstand im Alltag. Freundschaft kann im Alltag helfen gegen Ausgrenzung, für Zusammenhalt, gegen Einsamkeit. Das ist ein stiller, aber starker Widerstand. Ich würde sagen, Freundschaften sind für Menschen ganz wichtig, weil man da auch eine gewisse soziale Absicherung erfahren kann.
Und Freundschaften sind halt politisch.
Da bedanke ich mich auch gleich bei den vielen Zuhörern, die das auch für möglich gehalten haben. Und ja, hört euch einfach mal rein in unseren Podcast vom Freeleft. Und ja, ich wünsche euch auch einen wundervollen Tag.